Heute Morgen predige ich über ein Gleichnis, das Jesus seinen Zuhörern erzählte, ein sogenanntes Himmelreich-Gleichnis, von denen es 10 Stück im Neuen Testament gibt. Jesus begann und redete wieder zu ihnen in Gleichnissen und sprach, in Matthäus 22, das Reich der Himmel ist gleich einem König, der seinem Sohn die Hochzeitsfeier rüstete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollte nicht kommen. Wieder sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Geladenen, siehe, ich habe meine Mahlzeit bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie jedoch achteten nicht darauf, sondern gingen hinweg, der eine auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten sie und töteten sie. Da wurde der König zornig und sandte seine Heere aus, ließ jene Mörder umbringen und ihre Stadt anzünden. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren unwürdig. Darum geht an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste zu betrachten, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid angetan war. Und er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen ohne ein Hochzeitskleid? Der aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis, die draußen ist. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Ja, es geht um eine Einladung hier in unserer Geschichte. Die Frage, wozu würdest du gerne eingeladen werden? Vielleicht zu irgendeinem Musical, irgendeiner berühmten Band, vielleicht als Mädchen zu den Backstreet Boys oder was weiß ich, zu wem sonst, oder tollen Endspiel, oder vielleicht mal zu irgendeinem berühmten Konzernchef, den Sie mal kennenlernen möchten. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. So eine Einladung wäre sicher eine Ehre. Es gibt aber auch Einladungen, die sind nur Pflicht. Da sagen sie, da muss ich hingehen, da muss ich mich zeigen, damit die Verbindungen stimmen. So wie wir als Studenten so kurz vor dem Examen sagten, ja, da muss man sich so ein bisschen in die erste Reihe setzen bei dem Professor. Wie nannten wir das? Gesichtsmassage. Dass also das Gesicht schon ein bisschen bekannt vorkommt, wenn er einem dann in der Prüfung sieht. Er sagt, oh ja, den habe ich doch schon gesehen. Ja, und dann gibt es natürlich auch Einladungen, da ist man froh, wenn man sagen kann, ja, ich würde ja gerne kommen, aber ich habe eine Doppelbelegung der Termine, es klappt wirklich nicht. Und jede Entschuldigung ist da willkommen, weil man dem anderen ja im Prinzip nicht sagen möchte, dass es einem nicht interessiert. Hier geht es um die Einladung zur Hochzeit des Königssohnes. In England steht ja bald auch wieder sowas an, die Verlobte durfte erstmals mit der Queen in der gemeinsamen Kutsche fahren, sich sozusagen dem Volk präsentieren. Und wer zu dieser Hochzeit eingeladen würde, würde das sicher als sehr große Ehre empfinden. Hier geht es um die Einladung, mit dem Königssohn zu feiern. Die Leute waren vorinformiert. Das war damals so üblich, dass man erst eine Vorinformation gab. Kommt ihr? Die Leute sagten ja, natürlich. Und dann kam die konkrete Einladung. Und dann sagten sie, ich würde ja gerne, aber mein Geschäft, mein Beruf, meine Familie. Und dann kamen sie nicht. Geschäft ist gut, Familie ist gut, Beruf ist gut. Und das Gute kann oft zum Feind des Besten werden. Es waren keine schlechten Gründe. Das Gute kann oft zum Feind des Besten werden. Letztlich steckte Desinteresse dahinter. Der König ist uns eigentlich nicht so wichtig. Einige wurden allerdings auch aggressiv und haben ihren Frust an dem König, über den König, an seinen Boten ausgelassen und sie übel behandelt, sogar ums Leben gebracht. Der König hat sich das nicht gefallen lassen. Er hat die Stadt der Mörder, wie man heute sagen würde, platt gemacht. Und das war sicher ein hartes Gericht über diese Leute. Eigentlich ist es die Geschichte von Jesus. Er ist der Königssohn. Wer das Alte Testament ein bisschen kennt oder kennenlernt, da heißt es mal in Sacharja 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir Und dann ist die Rede eigentlich von diesem kommenden Messias Jesus. Oder dieser merkwürdige Mensch Bileam, das war so ein Wahrsager und halber Prophet, der sagte mal, ich sehe einen Stern aufsteigen in Israel, das heißt in Juda. Ich sehe ihn noch nicht nah, sondern ziemlich weit weg. Es war ein Hinweis auf eine berühmte Persönlichkeit, ein Star, wie man heute sagt, wird kommen. Und Sie wissen ja, als diese Magier aus dem Osten kamen, diese heiligen drei Könige, sagten sie, wir haben einen Stern gesehen und suchen den neugeborenen König der Juden. Das heißt, wir wollen wissen, worum es geht und diesen König verehren. Jesus war also als König unterwegs. Als er dann später verurteilt wurde von dem Pilatus, das heißt, er hat ihn ja nicht verurteilt, aber trotzdem zur Kreuzigung freigegeben, da fragte er ihn, sag mal, bist du der König der Juden? Und Jesus sagte, ja. Er bekam dann eine Krone aufgesetzt, allerdings nur aus Dornen, um ihn zu verspotten. Und als er am Kreuz hing, hat er oben in drei Sprachen eine kleine Tafel dran gehängt, auf Griechisch, Hebräisch und Latein. Da stand auf Latein drauf, Inri, Jesus Nazarenos Rex Judaeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Also noch am Ende wurde er als König gekreuzigt, eigentlich abgelehnt. Israels Antwort auf Jesus war, wir wollen dich nicht. Und Gottes Antwort auf Israel war Gericht. Jesus sagte mal in Matthäus 24, als er den Tempel sah, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich weiß nicht, wer schon mal in Jerusalem war. Da gibt es ja nur noch so Tempel, diese Tempelstützmauer, also nur eine Geländestützmauer ist die sogenannte Klagemauer. Aber wer weiß, der Tempel, der hatte ja Steine von 3 bis 7 Meter Länge, ein Stein. Und entsprechend dick und breit und hoch. Und wenn Jesus sagt, da bleibt kein Stein auf dem anderen, müssen die Zerstörer schon ganz gut arbeiten, um das hinzukriegen. Aber sie haben es getan. Gott antwortet auf Ablehnung mit Gericht. Sicher sehr hart, aber er hat dann Ersatzgäste eingeladen, so viele er finden konnte, und die waren begeistert. Wie kommen wir dazu, zum König eingeladen zu werden? So eine Ehre, großartig. Allerdings war einer dabei, der hat sich als unwürdig erwiesen. Er dachte übermütig, ich kann so kommen, wie ich will. Ich brauche den König nicht zu ehren, der soll froh sein, wenn ich da bin. Und er wurde dann rausgeworfen. Dabei sein ist nicht alles. Dazugehören ist entscheidend, auch bei Gott. Dabei sein, einfach so in der Menge dabei sein, ist nicht das Entscheidende. Dazugehören ist alles. Ja, wir hatten gerade vorhin gehört, dass heute Europawahl ist. Die Frage, sind Sie auch schon mal gewählt worden? Als Klassensprecher, Betriebsrat, Ehrenvorsitzender in irgendeinem Verein oder sonst wo? Die letzte Frage bei einer Wahl ist immer die, nehmen Sie die Wahl an? Und erst wenn Sie Ja gesagt haben, sind Sie gewählt. Und wenn Jesus Sie ruft, und jetzt könnte ich all die Namen der Konfirmanden anführen, aber auch all die Ihre Eltern und alle anderen, wenn Jesus Sie ruft und sagt, ich erwähle Sie, ich erwähle dich, Lars und Nicole und wie Sie alle heißen, damit ihr zu mir kommt und jeden Tag mit mir Gemeinschaft habt und die ganze Ewigkeit mit mir feiern könnt, würden Sie dann Ja sagen, ich nehme die Wahl an? Oder würden Sie sagen, tja, müssen wir mal drüber nachdenken? Viele halten den Glauben für eine Weltanschauung und da ist es die Frage der Toleranz. Ist es nicht modern, tolerant zu sein? So wie ein Goethe tolerant war und ein Lessing und ein alter Fritz, der sagte, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ist das nicht das Entscheidende, jeder nach seiner Fasson? Ist nicht wichtig, dass jemand überhaupt Glauben hat? Egal woran. Aber an der Stelle die ganz naive Frage, wenn Sie an Allah denken und an Gott, sagen viele letztlich, ist es doch derselbe Gott. Aber von dem Gott, an den ich glaube, heißt es, dass er Jesus als seinen Sohn hat. Und im Koran steht zum Beispiel, Allah hat keinen Sohn. Glauben Sie, dass eine Person mit Sohn und eine ohne Sohn dieselbe sind? Und dass ich sagen kann, ich bin tolerant, ich denke, wir haben Hauptsache, wir haben einen Glauben. Oder so wie viele Eltern vielleicht denken jetzt, es ist gut für meinen Sohn, meine Tochter in die Konfizeit zu gehen, da lernen sie einiges Wichtige, einige Werte, vielleicht die 10 Gebote, obwohl wir die nicht lernen, aber manches andere. Aber ich denke, es geht nicht nur darum, etwas zu lernen, sondern persönlich eine Einladung anzunehmen. In der Schule singen wir gerne und da gibt es ein Lieblingslied, was wir manchmal auf die Warteliste setzen müssen, damit es nicht zu abgedroschen wird. Das heißt Leben im Schatten von Manfred Siebald, Sterben auf Raten, manche machen dann drauf auf Ratten. Und der Refrain immer, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Ich weiß nicht, wo Sie eingeladen wurden, auf vielen Einladungskarten stehen dann unten 4 Buchstaben drauf. U-A-W-G. Um Antwort wird gebeten, manchmal noch ein Datum bis dann und dann. Wie ist das, wenn Gott um Antwort bittet und sagt, ich hätte gerne deine Antwort auf meine Einladung. Kommst du mit? Machst du mich zu deinem Herzenskönig und erwartest auch die ganze Ewigkeit einmal bei mir zu sein? Das ist eine interessante Frage. Da wird es sehr persönlich. Eine Einladung zur Hochzeit in der Ewigkeit. Sie haben sicher von Johannes dem Täufer etwas gehört. Als der dann sozusagen die Staffel an Jesus weitergab, sagte er, ich bin der Freund des Bräutigams. Jesus bezeichnet als Bräutigam, sich als seinen Freund. Und die Frage ist, ob Sie sich dazu einladen lassen. Es gibt ein sehr nettes Lied, was wahrscheinlich jeder hier kennt. Es heißt, Oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Also, wenn die Heiligen hineinmarschieren, Herr, dann möchte ich auch einer in dieser Zahl sein. Ja, und wo marschieren die hin? Nicht in ein Fußballstadion bei irgendeiner Siegesfeier, sondern zu dieser Hochzeit des Königssohnes in der Ewigkeit. Da möchte ich noch dabei sein. Es gibt natürlich Hindernisse. Damals war es Desinteresse, Arbeit, Beruf, Familie, Ähnliches, heute manchmal auch. Der eine könnte sagen, ich habe mich richtig zugehört. Für mich ist die Hauptsache Gesundheit. In der Bibel steht, die Hauptsache sei Gott. Gesundheit ist sehr wichtig und dankenswert, aber die Hauptsache ist er nicht. Oder haben Sie schon mal jemand gesehen, der mit dieser Hauptsache dann gestorben ist und glücklich war? Ich sagte so scherzhaft, wer gesund lebt, stirbt auch gesund, aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass er sein Ziel erreicht. Nicht nur, wie es vorher war, sondern auch, wie es weitergeht. Ja, dann gibt es Hindernisse, das Hobby. Meine Freundin ist so wichtig, meine Clique. Und gerade für Teenies ist natürlich die Hauptfrage, wie komme ich eigentlich bei anderen an? Bin ich da akzeptiert? Neulich fragte ich mal, was denn wichtig wäre. Und da sagte ein Mädchen, ich suche Kleider, die affengeil sind, sodass ich unbedingt auffalle. Es war ein hübsches Mädchen, also insofern würden die Kleider die Schönheit noch unterstreichen. Ist das das Entscheidende, wie ich ankomme bei irgendjemand, ob ich begehrenswert bin? Oder kann auch die Frage, wie ich bei Gott ankomme, wichtig werden? Bei uns ist es natürlich so, wenn so ein Pfarrer was von Gott erzählt, klar, der wird dafür bezahlt. Ich hörte gerade gestern in einem Gespräch, sagte jemand, auch diese Aussage. Aber die Frage ist, bin ich jetzt nur einer, der berufswegen so etwas weitergibt oder auch jemand, der es persönlich glaubt? Das ist ja die entscheidende Frage. Und unter uns ist es so, wenn jemand ganz persönlich mit Jesus lebt, ist es so ungewöhnlich, dass viele sagen, zu welcher Sekte gehörst du? Ich fand es mutig, dass mich hier mal jemand eingeladen hat, als Pfarrer von Obertshausen. Und fragte mich dann im persönlichen Gespräch, sagen Sie, zu welcher Sekte gehören Sie? Sagte ich, ich bin eigentlich Pfarrer der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau und ich glaube an das, was in der Bibel ist und denke, eine Sekte ist jemand, der aus der Bibel einige Teile weglässt oder hinzufügt. Ich möchte weder das eine noch das andere. Aber es ist so ungewöhnlich, dass jemand seinen Glauben persönlich auslebt und es Konsequenzen hat, dass man dann überlegt, gehört er vielleicht zu einer Sekte, die das auch so persönlich machen. Als ich hierher kam vor vielen Jahren, da fühlten sich manche Gottesdienstbesucher verunsichert. Schön, wenn sie an Gott glauben, wenn sie abends beten, das ist ausgezeichnet. Aber sie brauchen Jesus. Und wenn sie Jesus nicht kennen, gehören sie nicht dazu. Da haben sich Leute beim Kirchenvorstand beschwert, sie würden verunsichert, gerade so, als wenn man in der Kirche wäre, vielleicht gar kein Christ wäre. Das kann sein. Aber ich denke, mancher ist dann weggegangen. Er wollte das nicht mehr hören. Andere sind weitergegangen und haben Jesus kennengelernt und angenommen. Wenn Gott einlädt, wer schreibt die Entschuldigung? Bei Konfirmanden erwartet man, wenn sie nicht kommen, dass die Eltern eine Entschuldigung schreiben. die dann sicher auch begründet ist. Wenn Gott einlädt, wer schreibt dann die Entschuldigung? Viele reagieren mit Gleichgültigkeit, manche mit Aggression. Hier heißt es, dass sie sogar die Boten umbrachten. Das geschieht in Deutschland weitgehend nicht. Hier kann man höchstens mit Spott reagieren, mit Verhohnepiepelung, so wie in den Medien ja religiöse Inhalte zurzeit überall verwendet werden, aber immer zweckentfremdet. Denken Sie nur mal über das Wort Paradies nach, wofür das alles herhalten muss. Aber es gibt Aggression gegen Gott, in Familien häufig als Spott, aber auch Aggression, denken Sie an muslimische Länder, wenn da einer den Glauben wechselt, steht heute noch die Todesstrafe darauf. Und es gibt Länder, die sie ausführen. Ich denke an Saudi-Arabien, im Sudan werden viele Christen umgebracht, in Indonesien gibt es Streit, Kirchen werden angezündet. Die Hindus haben auch ihre Zurückhaltung abgelegt und haben vor kurzem eine ganze Familie von Christen verbrannt. Und vieles mehr. Es gibt Aggression, obwohl sie ja eigentlich nur eingeladen sind zu einem Gott, der sie liebt, der täglich und ewig Gemeinschaft mit ihnen möchte. Gott übt auch Gericht. Damals war es die Zerstörung Jerusalems. Ich weiß nicht, wer dort schon mal in Israel auf der Festung Masada war. Das ist eine Festung, der König Herodes anlegte, für den Fall, dass er verfolgt würde, dass er sich dort zurückziehen könnte. Er hatte riesige Vorräte angelegt an Honig und an Pistazien und was weiß ich, was man da so alles lang aufheben und essen konnte. Und da haben sich nach dem Fall Jerusalems im Jahr 70 Zeloten ungefähr noch 3 Jahre lang gegen die Römer zurückgezogen. Verteidigen brauchten sie sich nicht, weil sie auf einem Felsen oben waren, den man ohnehin sowieso kaum angreifen konnten. Und die Steine, die Römer hochgeschossen haben, die haben sie ihnen dann fröhlich wieder runtergeschossen. Da ging es so ein Ping-Pong-Spiel. Aber dann haben die Römer eine Rampe gebaut, von unten vom Tal bis hoch auf die Spitze des Felsens. Eine sehr lange, hohe Rampe. Es dauerte jahrelang. Und dann konnten sie mit ihren Sturmböcken dort oben natürlich die Mauer niederreißen. Ehe es soweit kam, hat der Anführer dieser Zeloten eine Rede gehalten an seine Leute und hat gesagt, das war hochinteressant, bisher dachten wir, dass wir nur gegen die Römer kämpfen. Aber je länger, je mehr wird mir deutlich, ich glaube, unser Gegner ist Gott. Und deshalb hat es keinen Sinn, weiter zu kämpfen. Ich denke, wir müssen aufgeben. Ihre Aufgabe war dann allerdings ein Massenselbstmord. 900 Leute haben sich das Leben genommen. Nur 2 Frauen haben da nicht mitgemacht. Die haben dann diese Rede und diese Geschichte weitergegeben. Denken Sie an Deutschland, an unseren gottgesandten Führer Hitler, der mit dem Gruß Heil begrüßt wurde und Gottes Gericht über unser Land. Denken Sie an die Aussage der Bibel, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Und da gibt es natürlich diese netten Aussagen, die heißen, Bange machen zählt nicht. In Deutschland ist es üblich, dass man auf Gefahren hinweisen muss, sonst macht man sich strafbar. Und ich denke, dass zu der Liebe Gottes und der Einladung auch der Hinweis auf sein Gericht gehört, das auch möglich ist. Ich will jetzt noch ein paar Leute einfach aufzählen ohne Namen, die die Einladung Gottes angenommen haben hier unter uns. In meiner ersten Konfirmandengruppe war der jüngste Konfirmand, einer, der sehr aufmerksam war. Und irgendwann merkte ich, der wird hier noch besser. Und habe ich ihm ein Andachtsbuch geschenkt, habe gesagt, wenn du bereit bist, das jeden Tag zu lesen, schenke ich dir das. Er sagte, mache ich sehr gerne. Und später sagte er mir, dass er so ganz heimlich für sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Ich denke an eine Frau, die auf dem Weg zum Abendmahl war, hier in der Gemeinde, und in diesem Vorgehen sagte sie, Herr Jesus, jetzt will ich wirklich mit dir leben. Ich denke an ein Mädchen, die auch hier unter uns ist, die einfach bei einer Fernsehsendung ja sagte. Diese Legende des 4. Königs. 3 Könige sollen ja zu Jesus gekommen sein. Und bei dem 4. König ist eine Legende, der hat den Anschluss nicht ganz gepackt, kam dann erst zur Kreuzigung. Und da gab es dann ein Ja zu Jesus. Ich denke an ein Ehepaar, die in einer Sinnkrise durch ein Buch von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, ihr Schicksal, in höhere Hände legten. Ich denke an eine Frau, die eigentlich nur in die Kirche eintreten wollte. Aber sie ging noch einen Schritt weiter, sie kam zu Jesus, nicht nur zur evangelischen Landeskirche. Ich denke an jemand, der 3 Jahre zu einem Jugendkreis eingeladen wurde, ehe er dann auch Jesus einlud in sein Leben. Ich denke an jemanden, der auf einer Konfi-Freizeit war in der Klostermühle und war begeistert wie alle und dachte irgendwie, es wäre nicht schlecht, sich für Jesus zu entscheiden, aber ich warte, bis ich wieder zu Hause bin, bis die ganze Freizeitatmosphäre weg ist und eine Woche setze ich mir Frist, wenn ich das dann immer noch will, dann sage ich Ja zu Jesus. Er wollte es auch nach einer Woche noch. Ich denke an ein Kind von 10 Jahren, das bei einer Kinderwoche jeden Tag hörte, dass Jesus der Herzenskönig werden möchte. Und am letzten Tag wurde er das dann, inzwischen eine Mitarbeiterin unserer Gemeinde. Ich denke an jemand, der zu mir kam, wollte sich eigentlich nur über meinen Religionsunterricht beschweren. Aber 14 Tage danach im Gottesdienst kam es zu einem Ja zu Jesus und durch diesen Protest hindurch eigentlich zu einem persönlichen Glauben. Ich denke an einen Schülerbibelkreis, der einmal in Mülheim war an der Schule, durch den viele Mitschüler gewonnen wurden, in der Pause mitzubeten, aus dem später, wenn ich das recht sehe, 3 Ehepaare hervorgingen hier aus der Gemeinde, die einmal 3 Jugendkreise geleitet haben, aus einem Schülerbibelkreis, so eine Art Domino-Wirkung, ein Stein, der steht, stößt den anderen an und der den nächsten, und so geht es weiter. Die Frage, ich könnte diese Liste noch zum Glück sehr lange machen, dürfte ich Ihr persönliches Beispiel da hinzufügen, wo Sie sagen könnten, so wurde ich angesprochen, so habe ich die Erwählung angenommen zu dieser Feier mit dem Königssohn, so ist Jesus mein Herzenskönig geworden. Wie würden Sie da antworten? Mit Ja oder mit Nein? Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du Menschen einlädst, auch heute, auch hier, dass du jeden Namen persönlich kennst, dass dein Motiv letztlich Liebe ist. Du weißt, wo ein Ja kam oder vielleicht eine neue Überlegung auftaucht. Danke, dass du so persönlich bist und bereit bist, jeden anzunehmen, der kommt. Amen.